Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Diese Folge wird präsentiert von Gute-Nacht-Geschichten im Zeise-Kino, dem Literaturabend, der die schönsten Kindheitserinnerungen aufleben lässt. Seid dabei, wenn prominente Gesichter der Stadt wie Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und NDR-Moderator Hubertus Meyer-Burkhardt oder Patrick Ittrich und Susanne Daubner aus ihren liebsten Kinderbüchern vorlesen. Unter dem Motto »Früher im Bett, heute auf der Bühne« erlebt ihr am Donnerstag, den 30.10. einen unvergesslichen Abend im Zeise-Kino, moderiert von der Moderatorin Christina Rann. Und das Beste, alles ist zugunsten von Mensch Hamburg. Holt euch schnell Karten ab 20 Euro unter www.zeise.de. Bucht jetzt euer Ticket und taucht ein in die wunderbare Welt unserer Kindheitshelden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Finanzsenator Dr. Andreas Dressel von der SPD. Ahoi, Andreas.
Ahoi, lieber Lars. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Lieber Andreas, ich kann es ja kaum zählen, ne? Also du als Finanzsenator bist ja doch ein bisschen Firma mit Zahlen. Kannst du ungefähr abschätzen, wie oft du hierher kommst? Also gefühlt alle 3 Wochen, oder?
Ja, aber ich glaube, dass ich jetzt wirklich hier war, das war jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir haben ja so viele Themen und Sachen, über die wir uns ständig austauschen, deswegen kommt es mir in der Tat auch sehr häufig vor und das finde ich gut, weil ich glaube, dass jedes Gespräch ist besser als kein Gespräch und ich glaube, das ist ein guter Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte, dass wir einfach überall hier so gut im Austausch sind.
Genau, und darüber reden wir heute und wir reden vor allen Dingen natürlich über die Schlagzeilen, die uns diese Woche in irgendeiner Form bewegt haben, die Hamburg bewegt haben, machen dann nochmal einen kleinen Ausblick auf Namenstage und Geburtstage und dann sind die 20 Minuten auch schon wieder rum. Der Bund der Steuerzahler hat letzte Woche sein Schwarzbuch veröffentlicht. Das ist bestimmt immer ein ganz besonderer Tag für dich und kritisiert gleich 10 Projekte in Hamburg. Wie sehr guckst du auf den Tag, wenn du weißt, okay, da kommen jetzt wieder Steine geflogen?
Ja, Gott sei Dank fliegen ja keine Steine, sondern wir sind auch mit dem Bund der Steuerzahler ja auch intensiv im Austausch. Der macht auch viele gute Sachen, will ich ausdrücklich dazu sagen, weil ich ein bisschen mich auch mit dem Geschäftsführer etwas gebettelt habe bei Social Media, weil ich das einige seiner Kritiken auch schon ein bisschen deutlicher auch rückkritisiert habe. Weil es, glaube ich, wichtig ist und ich finde es gut, dass Rechnungshöfe, Bund der Steuerzahler und andere auch bei der Verwendung öffentlicher Mittel uns kritisch auf die Finger schauen. Aber was ich immer auch wichtig finde, ist, dass wir, und das ist, glaube ich, überhaupt für die Debatte gut, keine Pauschalkritik, alles Mist, die Verschwendung hat System, sondern dass man sagt, wenn man Kritiker sagt, das würde ich anders machen. Das heißt, ich rege uns einfach an, im öffentlichen Diskurs auch konstruktiver Kritik wieder miteinander zu lernen. Und ehrlicherweise ein bisschen könnte der Bund der Steuerzahler auch gucken, dessen Arbeit ich sehr schätze, sozusagen, dass er ein bisschen Maß und Mitte, wie das so schön heißt, auch bei der Kritik wahrt.
Das sind weise und wahre Worte und wir werden das hier natürlich einhalten. Wir kommen zu den Schlagzeilen und zwar die umjubelte Premiere von Ein Stück Großstadtrevier im St. Pauli Theater. Das beliebte Ermittlerteam aus der ARD-Kultserie Großstadtrevier feierte am Donnerstagabend eine erfolgreiche Bühnenpremiere im St. Pauli Theater. Das von Schauspielerin Saskia Fischer geschriebene Stück erzählt aus einem aus dem Ruder gelaufenen TV-Drehtag als turbulente Mischung aus Komödie, Kammerspiel und Chaos. Neben Fischer standen unter anderem Maria Kittikido, Farina Flebbe, Patrick Obutzen und Enrique Fiss auf der Bühne. Das Publikum dankte mit langem Applaus und Standing Ovations. Standing Ovations kriegst du wahrscheinlich nicht jeden Morgen in der Finanzbehörde.
Nein, das kann ich ausschließen.
Aber wann hast du das letzte Mal Großstadtrevier gesehen?
Das ist tatsächlich länger her. Ehrlicherweise, ich bin ein bisschen groß geworden mit dem Großstadtrevier. Also das waren dann so die Phasen, wo irgendwie dann man aus der Schule kam und dann war das ja irgendwie Vorabendprogramm.
Ja.
Irgendwie in den 80ern. Also insofern, war für mich auch ein ganz prägendes Thema, so mit neben Colt für alle Fälle und Hart aber herzlich.
Oh,
und so.
Ja,
genau.
Sehr gut.
Und insofern habe ich das super, super gerne geguckt. Deswegen ist das toll, dass es eine Hamburger Institution geworden ist und dass die jetzt auf die Bühne gehen, finde ich auch super. Ich habe jetzt im Daily Business nicht so viel Zeit, mal ins Theater zu gehen, aber das ist, glaube ich, etwas, was ich mir so für die Weihnachtsferien sollte, das da noch spielen.
Nee, die spielen jetzt noch 34 Mal, du hast noch bis Mitte November Zeit.
Okay, das wird
aber es sind ja Herbstferien.
Ja,
okay. Da könntest du ja nochmal hin mit der
Familie. Also ich gebe die Hoffnung nicht aus, aber ich habe neulich ein Interview in der NDR Talkshow gesehen, wo die das vorgestellt haben und das fand ich eine super Sache, das mal und qua genau da auf die Bühne zu bringen, einfach eine tolle Idee.
Ja. Verdächtige Person. Mops sorgt für skurrilen Polizeieinsatz vor CDU-Zentrale, amüsiert sich die Mopo. Satirikerin Ella Carina Werner wollte vor der CDU-Zentrale ein Foto für einen feministischen Tiergedichtkalender aufnehmen. Sachen gibt's. Mit Mops und Bügeleisen. Ein Polizist hielt sie für verdächtig und befragte sie minutenlang zum Sinn des Gedichts. Lebe glücklich, lebe froh. Nach 45 Minuten durfte Werner gehen, mit Platzverweis, aber ohne Strafverfahren. Bist du mit Haustieren aufgewachsen?
Nee, das
hat und jetzt in Volksdorf, ich meine, ist ja sehr ländlich, wir hatten das ja immer wieder.
Wir hatten jetzt mal Kaninchen und so.
Ja.
Aber mittlerweile ist die Kaninchenphase bei uns abgeschlossen. Das war ehrlicherweise alles, was wir an Haustieren hatten.
Na gut. Was About You-Gründer Tarek Müller jetzt mit seinem Geld macht, verrät das Hamburger Abendblatt. Nach dem Zusammenschluss von About You mit Zalando investiert Müller in das Hamburger KI-Startup Logic. Das junge Unternehmen bündelt verschiedene KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini und Claude für mittelständische Firmen. Müller steigt mit einer mittleren sechsstelligen Summe ein und nennt Logic eine europäische Alternative zur amerikanischen Lösung. Das Startup zählt bereits über 500 zahlende Kunden in Dach. Bist du auch ein potenzieller Kunde von Logic? Also wie sehr umgibt dich jetzt schon eine KI-App?
Ehrlicherweise jetzt so, wenn man dann mal googelt und da ist jetzt ja auch die KI-Funktion drin. Das habe ich jetzt tatsächlich auch schon häufiger mal genutzt, dass mir dann, wenn ich irgendeine Sache so gesucht habe, irgendeine Information haben wollte, dass es mir dann da aufbereitet wurde, habe ich jetzt als enorme Service-Unterstützung auch wahrgenommen. Wir nutzen es ja in der Verwaltung, haben dieses System LL Moin, wo sozusagen dann auch Texte aufbereitet werden mit KI, damit wir sie sozusagen behördlich nutzen können. Also es ist auf dem Vormarsch und ich glaube, es ist, wenn wir das gut miteinander begleiten, etwas, was uns alle voranbringen wird.
Unbedingt. Große Ehre für den HSV. Erster HSVer nach Seeler in die Hall of Fame, berichtet das Hamburger Abendblatt. HSV-Legende Horst Rubisch wurde in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Als erster Hamburger nach Uwe Seeler. Der frühere Stürmertrainer und DFB-Nachwuchscoach erhielt die Auszeichnung in Dortmund gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger, Guido Buchwald und Otto Rehhagel. Rubisch nannte die Ehrung eine tolle Bestätigung und Ausdruck von Wertschätzung. Man soll sich ja nicht drum bemühen, Preise oder Auszeichnungen zu bekommen. Aber was wäre dir denn persönlich lieber, der Oscar oder der Nobelpreis, der ja in dieser Woche auch zumindest angekündigt wurde?
Ja, also weder noch. Wir Hamburger haben es ja eigentlich nicht so mit Orden. Also
ja,
es gibt ja immer die Ansage, dass wir das sozusagen hier nicht zu unserem hanseatischen Understatement gehört. Insofern habe ich mir darüber tatsächlich nie Gedanken gemacht und freue mich einfach, ein Staatsdiener dieser Stadt zu sein und sozusagen das zu tun, ist Ehre und Auszeichnung genug. Insofern brauche ich keine weiteren Orden.
Und weil wir so sympathisch zurückhaltend sind, sind wir wahrscheinlich auch so beliebt. Denn eine Umfrage zeigt, Hamburger sind besonders beliebt. Im Gegensatz zu den Berlinern, freut sich die Mopo. Laut einer repräsentativen Studie der Freien Universität Berlin gelten Hamburger als die sympathischsten Deutschen, während Berliner das Schlusslicht bilden.
Überraschung.
Vielleicht haben sie nur Taxifahrer befragt.
Nein, aber das Ding hat mich richtig gefreut. Das habe ich jetzt selber auch repostet, weil ich das einfach eine schöne Nachricht finde. In einer Zeit, wo wir ja so viel genölt, gemeckert und so weiter wird, dass wir auch mal nach positiven Schlagzeilen Ausschau halten. Und ich finde einfach, in Hamburg läuft insgesamt mehr richtig. Wie gesagt, wir haben positive Wirtschaftsdaten. Wir gucken hier gerade raus, es scheint die Sonne.
Ja.
Lasst uns doch einfach immer ein bisschen mehr gucken. Das Glas ist mindestens halb voll und nicht halb leer.
Das finde ich eine sehr gute Einstellung. Die sollte man möglicherweise im Blockprozess auch haben. Der Sicherheitsberater belastet Hauptangeklagte, berichtet der NDR. Im Verfahren um die Entführung der Blockkinder sagte der Chef einer Sicherheitsfirma aus, Christina Block, habe ihm 2021 vorgeschlagen, ihre Kinder aus Dänemark mit einem Boot nach Deutschland zu bringen. Ihr Partner Gerhard Delling sollte demnach in Glücksburg warten. Der Zeuge hielt den Plan für kaum ohne Gewalt durchführbar und lehnte ab. Block habe hingegen von einer gewaltfreien Rückholung gesprochen. Ihr Anwalt kritisierte anschließend eine mediale Vorverurteilung. Hast du schon mal irgendwie eine Sicherheitsfirma irgendwie benötigt? Also keine Ahnung, zu Hause oder in der Finanzbehörde? Ihr habt da ja wahrscheinlich kein Bargeld liegen in der Finanzbehörde, ne?
Nee, genau. Das können wir einmal über den ETA geben. Es gibt kein Bargeld in der Finanzbehörde. Ein Einbruch lohnt sich nicht.
Ja.
Nein, also das gibt es nicht, irgendwelche Sicherheitsfirmen und so weiter, aber ansonsten glaube ich, wird jeder Hörer, jede Hörerin verstehen, dass ich mich zum Blockprozess ordentlich
weiter. Nö, da wollen wir ja auch gar nicht drüber sprechen, das gucken wir uns an und essen weiter Popcorn, wobei das ehrlich gesagt eine ganz schlechte Unterhaltung ist.
Es ist eine Sache, die sozusagen mich als Vater schon auch sehr bekümmert.
Ja.
Dass diese Sache jetzt in
zumal da Weise immer mehr abenteuerliche Dinge irgendwie über die Kinder irgendwie rausgetragen werden.
Ja.
Aber gut, das begleitet uns hier trotzdem, deswegen können wir es nicht komplett aussparen. Der Kiez-Club sieht rot, warum das Team jetzt ohne Herz von St. Pauli und Stern reist, verriet die Mopo. Der FC St. Pauli hat erstmals seinen neuen Mannschaftsbus eingesetzt, schwarz-rot im Graffiti-Stil mit Totenkopf und Pride-Flagge. Damit endet auch optisch das Kapitel der alten Hymne Herz von St. Pauli, die wegen der NS-Vergangenheit ihres Texters verbannt wurde. Der neue Bus bietet mehr Platz und Komfort, stammt von MAN statt Mercedes und wird weiterhin vom Hamburger Unternehmen Stambula gestellt. Wann war es denn das letzte Mal im Millantor-Stadion?
Beim Saisonabschluss, das fand ich auch eine tolle Veranstaltung da. Jetzt hast du mir auch passenderweise noch einen St. Pauli-Becher hier hingestellt.
Ja, das kann man jetzt nicht sehen, da machen wir nachher ein Foto.
Machen wir noch ein Foto von, aber ich gestehe ja, bei mir hat, also ich bin immer sozusagen 51% HSV, 49 St. Pauli.
Ja, weil du so bequem bist, weil Volksdorf so weit raus ist wie das Volksparkstadion.
Ich finde es jetzt auch schon ganz schön toll, wie jetzt, also auch der Saisonstart bei HSV war ein bisschen holprig, aber die Formkurve zeigt nach oben und es ist für die Stadt insgesamt toll. Darauf, glaube ich, können wir uns alle einigen.
Unbedingt.
Zwei Erstligisten und ich glaube, wir hoffen alle, dass das so bleibt.
Fatih Akins Drama Amrum, bewegend und leider sehr aktuell, berichtet das Hamburger Abendblatt. Beim Filmfest Hamburg feierte Fatih Akins Verfilmung des Hack-Bohm-Romans Amrum umjubelte Premiere. Das eindringliche Drama erzählt von einem Jungen, der 1945 auf der Nordseeinsel zwischen Kriegsende, NS-Elternhaus und eigener Moral erwachsen wird. Mit Laura Tonke, Diane Krüger, Detlef Buck und Matthias Schweighöfer stark besetzt, beeindruckt der Film mit eindrucksvollen Naturbildern und emotionaler Tiefe. Akins Werk über Angst, Spaltung und Menschlichkeit wirkt in der heutigen Zeit besonders aktuell. Also es geht um Amrum. Was ist denn deine liebste Insel?
Ja, da fragst du mich jetzt was. Das ist natürlich Neuwerk. Also die habe ich jetzt gerade diese Woche auf der Expo Real richtig mal bundesweit auf die Bühne gehoben, weil es einfach so toll ist, dass wir als Hamburg eine Nordseeinsel unser eigen nennen, wo ich finde, und das können ja auch alle Hörerinnen und Hörer damit bekommen, jeder Hamburger, jede Hamburgerin sollte mindestens einmal im Leben auf Neuwerk sein. Und vielleicht kann man das ja so ein bisschen ausgleichen mit für Amrum und Sylt, was ja für andere Hamburger auch ja ihre zweite Heimat ist, dass wir wenigstens auch mal einmal nach Neuwerk fahren.
Finde ich eine gute Idee. Aber vielleicht warten wir noch. Man kann ja mit der Kutsche rüberfahren. Das Wetter wird jetzt ein bisschen streng. Vielleicht warten wir noch bis April oder so.
Genau, aber trotzdem vielleicht diesen kleinen Werbeblock, der sei mir gestattet.
Ja.
Denn wir suchen auf Neuwerk ja neue Betreiber. Also wenn hier jetzt jemand
für Gastronomie,
für Hotel und Gastronomie.
Also
wir werden als Stadt ja zwei Höfe jetzt aufkaufen, nämlich den Hof Griebel und den Hof Fock, wo einmal Hotel, Gastronomie dabei ist. Bei dem Hof Fock ist sogar ja noch ein Pferdewagenbetrieb dabei und ein Heuhotel. Also wer immer schon mal Heuhotel machen wollte, der kann sich dafür interessieren. Dann sanieren wir den Leuchtturm, da kommt auch Hotel und Gastronomie rein. Also wenn hier jemand zuhört, der sagt, ich komme aus der Gastro, ich komme aus dem Bereich Hotellerie und ich wollte schon mal einen richtigen Tapetenwechsel machen und trotzdem in Hamburg bleiben.
Das wär's.
Dann bitte sich vertrauensvoll an uns wenden, an mich wenden. Ich gebe es weiter, unsere Liegenschaft sozusagen. Und wir haben es jetzt auf der Expo Real in München gerade vorgestellt in dieser Woche. Wir suchen Leute, die Lust haben auf mehr und mehr. Also einmal mit H und einmal mit Doppel-E.
So, das war keine bezahlte Werbung, aber es war Werbung.
Für einen guten Zweck.
Genau. Bundesverwaltungsgericht untersagt Bau der A26 Ost, berichtet die Welt. Das Gericht stoppte den Bau der Autobahn südlich des Hamburger Hafens, weil die Trassenplanung nicht den Vorgaben der Klimaschutzgesetzes entspricht. NABU und BUND hatten geklagt, der Beschluss ist rechtswidrig, aber nachbesserbar. Umweltverbände feiern das Urteil, die Industrie warnt vor Folgen für den Standort Hamburg.
Wir halten Kurs und den wichtigsten Punkt hast du mit vorgelesen, dass nämlich sozusagen mit einer überschaubaren Nachbesserung diese Fehler beseitigt werden können. Das ist auch gar nicht unüblich, dass dann nochmal irgendwas nachkorrigiert werden muss. Und deshalb gibt es für den Senat gar keinen Zweifel an der Planung auch festzuhalten.
Westfield-Bilanz nach halbem Jahr. Nicht alle Mieter sind zufrieden, berichtet das Hamburger Abendblatt. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung zieht das Westfield-Hamburg-Überseequartier gemischte Zwischenbilanz. Während Betreiberin Teda J. Mustroff von einem großen Erfolg und 95% vermieteten Flächen spricht, klagen einige Gastronomen über rückläufige Besucherzahlen und technische Probleme. Besonders das Mittagsgeschäft sei eingebrochen, so Restaurantbetreiber Gurbir Singh Muha. Andere wie Bräuninger zeigen sich zufrieden. Insgesamt verzeichnet das Westfield bis Ende August rund 5 Millionen Besucher. Lieber Andreas, Hand aufs Herz, lieber Wochenmarkt in Volksdorf oder lieber Einkaufspassage?
Also da bin ich fürs Klassische sowohl als auch. Ich gehe in der Tat gerne auf den Wochenmarkt und gehe gerne bei uns da oben auch in den Stadtteilzentren, aber durchaus auch mal im Alzertal Einkaufszentrum einkaufen. Aber ich war jetzt auch schon mehrfach im Westfield und ich finde es schon eine tolle Sache, die mondän durchaus gestaltet ist, diese Öffnung zum Wasser, dass da die Kreuzfahrtschiffe auch anlegen können. Also ich finde, es hat viel Diskussionen gegeben, aber man sollte auch das jetzt nicht wieder alles zerreden, sondern sagen, es ist eine tolle Erweiterung. Und ich glaube, wenn man es geschickt macht, kann es eine gute Ergänzung sein zur Innenstadt, wo es darum geht, dass die vielen Touristen, die wir Gott sei Dank in Hamburg haben, dann sagen, ich bin in der Möhe unterwegs und dann gehe ich schön entsprechend die Domstraße rüber durch die wunderschöne Speicherstadt und komme dann im Westfield an. Und wenn ein bisschen auch eingekauft wird, freut mich.
Du wirst irgendwann mal so ein professioneller Stadtspaziergänger, ja, der also in irgendeinem Medium Flapper, Ahoi Radio immer darüber berichtet, was er so gesehen hat.
Das ist so. Und ich glaube einfach, das sieht man ja, wenn man da jetzt unterwegs ist, dass das gar nicht mal dann nur eben Hamburgerinnen und Hamburger sind, sondern eben auch Touristen. Wir haben ja wirklich auch super Zuwachszahlen beim Tourismus gehabt. Und deswegen ist das schon eine tolle Ergänzung. Und insofern, finde ich, kann Hamburg sich da auch glücklich schätzen.
Unbedingt. Dafür und nicht dafür. Das grüne Dilemma beim Zukunftsentscheid, berichtet das Hamburger Abendblatt. Offiziell lehnen die Grünen als Teil des Senats das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 ab. Doch mehrere Abgeordnete werben privat dafür. CDU und SPD kritisieren die Doppelrolle, während am 12. Oktober die Hamburger über den Zukunftsentscheid abstimmen. Lieber Andreas, ganz kurz wollen wir da natürlich drüber sprechen. Wir werden bei unserem Thementag bei Ahoi Radio auch nochmal ein extra Gespräch dazu führen. Aber was mir vor allen Dingen ja aufgefallen ist, du hast immer wieder dagegen gewettert, gegen beide Volksentscheide, hast das aber als private Person getan. Warum? Und wie soll man da unterscheiden können?
Naja, deswegen ist es gut, dass ich es mal auch mal hier erklären kann, warum das so ist. Und andere haben mir gesagt, was soll das denn? Und haben sie noch lustig gemacht, der Bürgerdressel. Es ist so, dass wir nach Volksabstimmungsgesetz eine Verpflichtung haben, neutral diesen Volksentscheid als Senat durchzuführen. Und deshalb ist es auch völlig okay, dass man als Amtsträger, wenn man amtliche Äußerungen macht, Neutralität wahrt. Darauf achte ich auch und darauf achten alle Senatskollegen auch. Mhm. Aber was natürlich nicht geht, ich bin ja auch Parteiamtsträger in Hamburg. Ich bin Co-Vorsitzender der SPD Hamburg-Wandsbek, größter SPD-Kreisverband in Hamburg. Und ich bin übrigens auch Bürger und damit auch Inhaber eines Rechts auf freie Meinungsäußerung. Es kann nicht sein, dass mir als Privatmensch und als Parteimensch untersagt wird, meine Meinung dazu zu äußern, wenn ich selber darauf achte, dass ich dann auch sage, dass ich als Privatmensch und als Parteimensch mich äußere, was ich jetzt hiermit tue. Also jeder, der da draußen zuhört, weiß jetzt, Achtung, ich sozusagen habe jetzt, äußere mich eben nicht in amtlicher Eigenschaft, sondern als SPD-Co-Vorsitzender von Wandsbek und als Bürger dieser Stadt. Und ich finde es auch nicht okay, weil ich ja die Kritik auch sozusagen mitnehme an oder wahrnehme, die da geäußert wird, dass man uns das Recht auf freie Meinungsäußerung und es ist schließlich auch ein Grundrecht, dass man Parteien einer politischen Mitwirkung teilnehmen in Deutschland, Artikel 21 Grundgesetz, Artikel 5 Grundgesetz, dass man sagt, man soll schweigen müssen. Das finde ich für einen demokratischen Diskurs auch nicht okay. Und ich glaube, es ist auch so, wenn ich mal ein bisschen gucke an die Straßen, was hier so an öffentlicher Werbung sozusagen passiert von der Volksinitiative, die einen sehr respektablen, großen, teuren Wahlkampf machen, dass sozusagen das, was es an Nein-Stimmen gibt, und das, glaube ich, ist jetzt nicht mehr Nein-Stimmen in der öffentlichen Wahrnehmung als Ja-Stimmen, dass man dann noch diskutiert, dürfen die sich überhaupt äußern, wenn die an diese, wenn sie das sauber trennen zwischen der Amtstätigkeit und der anderen Tätigkeit.
Ja.
Und deswegen äußere ich mich dazu als Privatperson und als Parteifunktionär. Und dann kann am Schluss jeder Bürger, jede Bürgerin dieser Stadt am 12. Oktober final entscheiden. Das ist dann in Ordnung, aber wir sollten uns das nicht jeweils absprechen.
Nach den beiden Volksentscheiden, es kommt dann im Grunde vor Olympia, könnte man fast sagen. Das ist kein Volksentscheid, sondern dann ein Referendum am 31. Mai. Wenn das denn klappen sollte mit Olympia, welche Sportart würde denn so deine sein? Wo würdest du am liebsten antreten? Ist natürlich sehr hypothetisch, weil altersbedingt müssten wir beide eher bei den Rentnerspielen
teilnehmen. Gibt es da so eine Seniorenspiele, die wir dann machen können?
Ja. Aber was wär's?
Naja, also natürlich irgendwie habe ich natürlich das Thema Fußball, was mich interessiert und natürlich familiär. Ich habe 3 Basketball-Kids zu Hause. Insofern Basketball ist ein tolles Thema. Ich finde, wir haben bei Beachvolleyball in Hamburg auch einfach immer eine tolle Storyline. Also es wird ganz viel geben, was hier Begeisterung hervorruft. Und ich finde, das Bewerbungsteam macht da einen tollen Job. Die Pläne sind sehr, sehr nachhaltig. Und was immer wichtig ist, dass wir auch die Paralympics mitdenken.
Oh ja.
Und denn das ist nochmal wichtig, auch für den ganzen Diskurs bis zum 31. Mai nächsten Jahres. Das wird für die Barrierefreiheit dieser Stadt ein Plus geben, was wir uns gar nicht vorstellen können, weil natürlich die Barrierefreiheit noch weiter ausgebaut werden muss, wenn man sich eben automatisch auch mit für die Paralympics bewirbt. Insofern finde ich einfach, es sind unglaublich viel mehr Chancen als Risiken. Deshalb wird es nicht verwunderlich sein, dass ich dafür ein Ja votiere.
Sehr gut. Nächste Woche Dienstag ist der Glücklich-Trotz-Glatze-Tag. Beneidest du den Bürgermeister um seine Frisur oder erfreust du dich an deiner Haarpracht?
Och, ich finde es schon ganz okay, dass ich Haare habe und auch hinreichend. Und das vor allem, und da guckt man natürlich jetzt so, wenn man die 50 gerade erreicht hat, hat sich da irgendwo schon ein weißes Haar irgendwo reingeschmuggelt. Und meine Frau sagt immer, nee, das wäre noch, Gott sei Dank, noch wenig. Und da mein Vater auch tatsächlich erst sehr spät weiße Haare bekommen hat, hoffe ich, dass die DNA so mitspielt, dass das Thema Weißhaarfraktion bei mir noch ein bisschen...
Und würdest du denn färben oder lässt du einfach...
Nee, das ist doch, also nee, ja. Muss nicht sein.
Nächste Woche Donnerstag ist der internationale Tag des Brotes. In Hamburg gibt es ja das Franzbrötchen als inoffizielles Bundeslandgebäck. Findest du, das verdient auch einen eigenen Feiertag? Da gibt es ja gerade eine Initiative.
Ja, ich glaube, Feiertage sind gut und schön. Und ich war jetzt gerade letzten Sonntag beim Erntedankgottesdienst in Michel. Das gemeinsam mit der Bäckerinnung wird da auch immer das Brot gefeiert und wird ganz toll, sozusagen ganz viel Brote sind ausgestellt. Und entscheidend ist nicht, dass wir es an einem Tag alles feiern, sondern wir sind alle Kundinnen und Kunden. Und wir haben werktags es miteinander in der Hand, ob wir das Fabrikbrot aus dem Discounter kaufen oder zu einem Handwerksbäcker gehen und ein richtig gutes, frisches Brot kaufen, was hier aus der Region für die Region hergestellt wird. Und das, glaube ich, wir haben als Konsumenten in der Hand, jeden Tag einen Brotfeiertag zu machen. Und das wäre ein bisschen mein Plädoyer.
Das finde ich super. Und vor allen Dingen kein Brot, was in Plastikpapier eingewickelt ist.
Das wäre also doch mal eine Maßnahme.
Was eine Handwerkskunst ist und keine Industriekunst. Ja. Wir kommen zum Geburtstagskind der Woche. Wir gratulieren dem Zwick-Kind Das ist nämlich gestern 75 geworden. 75 Jahre Tresen, Trubel, Tradition. Prost auf die nächsten 75. Die Kultkneipe am Mittelweg hat mittlerweile ja auch eine Filiale an der Reeperbahn. Wann hast du denn das letzte Mal ganz in Ruhe ein Bierchen getrunken?
Und wann war ich mal so richtig in der Kneipe, ehrlicherweise?
Ja, sowas.
Tja, also im Zwick muss ich gestehen, diese Kultkneipe ist ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ja, es ist so.
Wir haben noch so viel aufzuholen,
Andreas. Ja, das müssen wir alles noch nachholen. Aber was wirklich, also der letzte wirklich coole Kneipenabend war bei unserer Japan-Reise im Sommer, wo wir tatsächlich irgendwie eine englische Kultkneipe da irgendwo zufällig entdeckt haben als Delegation. Es war niemand da außer uns, war nur ein Tresen. Und wir haben dann da den ganzen Abend da als Delegation zusammen gefeiert mit Norbert Aust und anderen. Das war richtig toll und da hatten wir viel Spaß. Und ich habe, obwohl ich wirklich nicht viel Bier trinke, nee, ich habe, glaube ich, irgendwie einen Gin Tonic getrunken. Ja.
Siehste wohl. So, dann haben wir noch einen Kulturtipp und zwar einen richtig guten. Am Mittwoch, den 22. Oktober um 20 Uhr kommt Bob Dylan nach Hamburg in der Barclays Arena. Die Besonderheit, es handelt sich um eine handyfreie Show, bei der die Nutzung von Mobiltelefonen während des Konzerts untersagt ist. Ist ja eigentlich eine geile Sache, aber gleichzeitig eigentlich auch traurig, dass es angesagt werden muss. Wo lagerst du denn nachts dein Handy? Liegt das auf dem Nachtschrank?
Ja.
Oder irgendwo anders, damit du komplett Ruhe hast?
Es liegt tatsächlich auf dem Nachttisch.
Okay,
und dann guckt man halt doch, ich habe jetzt tatsächlich hier so bei einem auch dann diese Nachtfunktion eingestellt, dass man eben doch nicht ständig danach guckt. Das klappt nicht jede Nacht.
So, kommen wir jetzt zu unserer Kategorie
Nice oder Scheiß.
Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Was hast du dir überlegt? Eins von beiden.
Also, ich finde das Nice und Scheiß mache ich jetzt mal tatsächlich heute zusammen, weil wir haben uns jetzt im Senat entschieden und Katharina Fegebank hat das jetzt gerade verkündet, dass wir für weggeworfene Zigarettenkippen, für Müll im öffentlichen Raum, dass wir da jetzt auch dramatisch die Bußgelder anheben wollen, also jetzt eine weggeworfene Kippe mal 100 Euro.
Ich müsste mir erst Zigaretten kaufen, tatsächlich.
Ja, das ist schon auch mein Beitrag zur Müllvermeidung.
Die sind ja auch teuer genug.
Aber das ist ein Thema. Wir ärgern uns alle, wenn in Grünanlagen und irgendwo in Gehwegbereichen, im Einkaufsbereich der Müll liegt. Und das ist ja nicht etwas, wo eine finstere Macht was weggeworfen hat, sondern es waren auch alles Menschen, nicht vielleicht wie wir, weil wir das nicht tun, aber es waren auch Bürger dieser Stadt oder Touristen. Und das heißt, da wieder ein Bewusstsein dafür. Also erstens ist es Scheiß mit dem Wegwerfen, aber es ist nice, dass wir jetzt da auch stärker gegen vorgehen. Und meine Hoffnung ist einfach, dass dieser, wie heißt es so schön, generalpräventive Charakter von höherem Bußgeld auch dazu führt, dass man sagt, wir helfen alle mit, dass diese Stadt wieder auch sauberer wird.
Finde ich super. Lieber Andreas, ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Oh ja.
Und sage Ahoi.
Ahoi.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.